Die Ukraine hat mehr als 40 Millionen Einwohner. Sie ist nach Russland der flächenmäßig zweitgrößte Staat Europas, größer als Frankreich und weit größer als Deutschland. Und doch wissen viele Menschen erstaunlich wenig über das Land und seine Geschichte. Klar, man hat da so seine Assoziationen. Ich zum Beispiel denke bei der Ukraine an weite Kornfelder, aber auch an die blutigen Kämpfe im Zweiten Weltkrieg. Und natürlich sind die Proteste zur Orangen Revolution auf dem Maidanplatz auch an mir nicht vorbeigegangen. Aber dann fängt's schon an, dünn zu werden. Worum genau ging es den Demonstranten damals überhaupt? Glücklicherweise hat Andreas Kappela seine kleine Geschichte der Ukraine geschrieben. Kappela ist ein Historiker aus der Schweiz und ein ausgewiesener Experte. Seit 1996 ist er Mitglied der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften. Lass dich in unseren Blinks also mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit. Vom Kiewer Reich des 10. Jahrhunderts bis zur Annexion der Krim im Jahr 2014. Gemeinsam werden wir uns damit beschäftigen, was dieses Land und seine Leute ausmacht. Ach, und bevor du dich mit einer unbekannten Stimme in ein unbekanntes Land begibst, stelle ich mich lieber nochmal kurz vor. Ich bin Arvid. Angenehm. Und jetzt geht's los. Eins vorneweg. Die Geschichte der Ukraine ist komplex, bewegt und nicht selten blutig. Nähern wir uns dem Thema also lieber erstmal sanft und auf weiten Schwängen. Als kleine Aufwärmübung gewissermaßen. Schließ die Augen, wenn du magst, und flieg mit mir über das Land. Wir starten im Westen, aus Polen kommend. Wir segeln über die Tiefebene, die diese Region zwischen Polen und Russland prägt. Flaches Land, soweit das Auge reicht. Laubwälder dominieren die Landschaft. Wir fliegen über die Stadt Lviv und biegen dann Richtung Norden ab. Entlang der Grenze zu Belarus an Tschernobyl vorbei. Auch hier siehst du Laubwälder, dann Sümpfe und fruchtbare Böden. Nun geht es in das Kerngebiet der Ukraine, Richtung Hauptstadt Kiew, die auf beiden Seiten des Flusses Dnjepr liegt. Der Dnjepr war einst ein wichtiger Handelsweg zwischen Ostsee und Schwarzem Meer und wird von Ukrainern in vielen Volksliedern besungen. Er teilt die Ukraine ziemlich genau in der Mitte. Man spricht deshalb auch von der linksufrigen und rechtsufrigen Ukraine. Wobei ich diese Bezeichnung ein bisschen verwirrend finde. Wenn man dann aber aus der Vogelperspektive auf das Land schaut, mit der Nasenspitze Richtung Süden, wird das verständlich. Linksufrig heißt östlich des Dnjepr, also das Territorium Richtung Russland. Rechtsufrig heißt westlich, also die Gebiete Richtung Polen. Wir fliegen also jetzt den Dnjepr von Kiew aus entlang und bewegen uns auf die Hafenstadt Odessa zu. Langsam geht die Vegetation von einer Baumsteppe mit einzelnen Gruppen aus Nadelbäumen in eine baumlose Wiesensteppe über. Hier gibt es wenige geografische Auffälligkeiten und dasselbe gilt auch, wenn wir in den Osten des Landes fliegen, Richtung Russland. Auch hier nichts als flaches Steppenland und weit und breit keine natürliche Grenze. Unser kleiner Rundflug macht eines deutlich. Die Ukraine war und ist geografisch gesehen offen und damit anfällig für das Eindringen fremder Mächte. Immer wieder tobten auf dem Gebiet der heutigen Ukraine blutige Kämpfe. Von den Grenzkriegen der Reiternomaden über die nordischen Kriege des 17. und 18. Jahrhunderts, die russisch-türkischen Kriege des 18. und 19. Jahrhunderts bis hin zu den beiden Weltkriegen. Die Ukraine liegt an der Grenze zwischen östlicher und westlicher Welt und gerät dadurch allzu oft zwischen Hammer und Amboss. Benachbarte Großmächte trafen auf dem Gebiet der Ukraine aufeinander oder brachten Teile des Landes unter ihre Herrschaft. Im Osten Russland und im Westen Polen, Ungarn und Österreich. In der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine vom August 1991 wird die tausendjährige staatliche Tradition der Ukraine betont und ein großer Bogen gespannt. Vom Kiewer Reich des 10. bis 13. Jahrhunderts bis hin zur Ukrainischen Volksrepublik der Jahre 1918 bis 1920. Aber so einfach ist das nicht. Die längste Zeit ihrer Geschichte war die Ukraine nämlich Bestandteil anderer Staaten. Wenn ich jetzt also von der Ukraine rede, dann folge ich dem Beispiel des Autors. Der Professor für osteuropäische Geschichte, Andreas Kappela, interpretiert die Geschichte der Ukraine als, Zitat, Geschichte des Raums, in dem die Ukrainer als Bevölkerungsmehrheit lebten. Und bei der Betrachtung dieser Geschichte fangen wir am besten mit dem Kiewer Reich an. Es entstand im 9. Jahrhundert auf der Basis ostslawischer Stammesverbände. Innerhalb kürzester Zeit wuchs hier, mitten im Herzen der heutigen Ukraine, ein politisch, wirtschaftlich und kulturell blühender Herrschaftsverband heran, der zu den großen Herrschaftsverbänden des mittelalterlichen Europas zählte. Die Ostslawen sollten danach nie wieder so nahe am mittel- und westeuropäischen Entwicklungsstand sein wie im 11. Jahrhundert. Man war damals wirklich ganz vorne dabei. Kiew hatte im 11. Jahrhundert 40.000 Einwohner und zählte zu den größten Städten Europas. Deshalb ist diese Zeit auch als das goldene Zeitalter in das Geschichtsbild der Ukraine eingegangen. Das Herrschaftsgebiet des Kiewer Reichs erstreckte sich von der Steppengrenze im Süden und Südosten bis ins heutige finnische Karelien im Norden, von den Grenzen Polens im Westen bis an die obere Wolga und die Oka, westlich des heutigen Moskaus. Das Reich umfasste alle Ostslawen und zahlreiche finnisch- und baltischsprachige Stämme. Es war eine Föderation einzelner Länder, die als Fürstentümer regiert wurden und an deren Spitze der Fürst von Kiew stand. Die Kiewer Dynastie ging Heiratsverbindungen mit Herrschaftshäusern in ganz Europa ein, von Deutschland über Skandinavien bis nach Frankreich. Die Kiewer Fürsten pflegten gleichzeitig aber auch Kontakte zu den islamischen Wolga-Bulgaren und Reiternomaden. Und der Adel lebte von Handels- und Raubzügen in das mächtige Byzantinische Reich. Das Kiewer Reich war also alles andere als abgeschottet. Doch das Fehlen einer klaren Erbfolgeregel führte zu ständigen Machtkämpfen, die das Herrschaftssystem destabilisierten. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts sorgte außerdem der sogenannte Mongolensturm dafür, dass das Kiewer Reich zerfiel und der Nordosten des alten Kiewer Reichs sich nun Richtung Asien orientierte. Manchmal wird das Kiewer Reich auch Kiewer Rus genannt, benannt nach den normannischen Kriegern und Kaufleuten aus Skandinavien, den Rus, die dann diesem Gebiet ihren Namen gaben. Bis heute lebte die Bezeichnung Rus im Namen Russland weiter. Und das verweist uns gleich auf die komplizierte historische Auslegung des Kiewer Reichs. Das wird nämlich in der russischen Geschichte als erster russischer Staat interpretiert. Das Kiewer Reich ist demnach die Wiege der drei ostslawischen Völker, also der Russen, der Ukrainer und der Belarussen, die ein gemeinsames historisches Erbe haben und eine Einheit bilden. Die russische Geschichte wird nach dieser Lesart in diese Epochen gegliedert. Das Kiewer Reich, gefolgt vom Moskauer Reich, gefolgt vom Russischen und dem Sowjetischen Reich. Aber das Kiewer Reich war weder ein ukrainischer noch ein russischer Nationalstaat, sondern ein Vielvölkerreich. Hier lebten nicht nur Slawen, sondern finnisch, baltisch und turksprachige Stämme. Und auch die Normannen, Griechen und Südslawen spielten im Kiewer Reich eine wichtige Rolle. Einen exklusiven Anspruch auf das Erbe des Kiewer Reichs hat hier also niemand. Was passierte in den nächsten drei Jahrhunderten? Wieder eine ganze Menge. Und vor allem ein gewaltiges Hin und Her. Aber der Reihe nach, damit du mir in diesem Schnellspurt durch die ukrainische Geschichte nicht verzweifelst. Trotz der mongolischen Oberherrschaft im alten Kiewer Reich konnte sich das Fürstentum Galizien-Volinien ganz im Westen des Landes etwas Freiheit bewahren. Anders als beispielsweise die Regionen im Nordosten, die dem Einfluss der Mongolen wesentlich stärker ausgesetzt waren. In Galizien-Volinien kam es zwar zu ständigen Konflikten mit Polen und Ungarn, dafür gab es andererseits aber auch eine direkte Verbindung zu Kultur, Handel und Politik dieses Teils Europas. Im 14. Jahrhundert wurde das Großfürstentum Litauen zum wichtigsten Nachfolger des Kiewer Reichs. 1362 eroberte es Kiew, das aber seine frühere Bedeutung schon verloren hatte. Und nach baute es seine Vormachtstellung in Osteuropa aus, indem es die Mongolen zurückdrängte und auch gegen das Großfürstentum Moskau militärische Erfolge feierte. Die westlichen Randgebiete, also Galizien, fielen hingegen an das Königreich Polen, wo es mehr als vier Jahrhunderte lang bleiben sollte. Besonders der Adel Galiziens assimilierte sich in dieser Zeit fast vollständig in die Kultur Polens. Die meisten wechselten von der orthodoxen Kirche zum römisch-katholischen Glauben und es wurde polnisch gesprochen. Im 16. Jahrhundert waren dann fast alle von Ukrainern bewohnten Gebiete unter polnischer Herrschaft. Nun wurde auch der Rest des ukrainischen Adels polonisiert. Das führte zu einer großen Kluft zwischen dem katholischen, polnisch sprechenden Adel und den orthodox gebliebenen Grundschichten. Im Prinzip kann man sagen, dass die Ukrainer durch diese Assimilierung an Polen den größten Teil ihrer politischen und sozialen Elite verloren hatten. Ein Problem, das die Geschichte der Ukraine weiter prägen sollte. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts gibt es im Potpourri der Gruppen in der Ukraine einen neuen Protagonisten. Die Kosaken. Und vielleicht fallen auch dir bei dem Wort erstmal Klischees ein. Die Kosaken als kriegerische, wilde, tanzende, singende, schnurrbärtige Männer, die wie der Teufel reiten können und vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Das sind Stereotype, die nur zum Teil etwas mit der Realität zu tun haben. Zum Beispiel haben zunächst nicht die Pferde, sondern die Flüsse das Leben der Kosaken bestimmt. Deshalb sind die wichtigsten Gruppen von ihnen auch nach den Flüssen benannt, an denen sie lebten. Die Dnjepr-Kosaken, die Don-Kosaken und die Wolga-Kosaken. Fischfang, Jagd und Bienenzucht waren neben Raubzügen die Einnahmequellen der Kosaken. Ach, übrigens, der Begriff Kosake stammt aus dem Türkischen und heißt freier Krieger. Auf dem Gebiet der Ukraine schlugen die Kosaken ihre Lager in den Wäldern am Unterlauf des Dnjepr auf. Hier gründeten sie eine Art Kosakenstaat, den Saporoger Sitsch. Ein Rat, die sogenannte Rada, wählte einen Anführer, den Hetman, dem alle Kosaken absolut gehorchen mussten. Er konnte aber auch wieder abgewählt werden, was die Dnjepr-Kosaken irgendwie fortschrittlich machte. Zunehmend schlossen sich den Kosaken auch Bauern an, die aus der Leibeigenschaft fliehen und dem Druck des polnischen Adels entkommen wollten. Deshalb war das Verhältnis von Polen-Litauen zu den Kosaken auch zwiespältig. Einerseits brauchte Polen-Litauen nämlich die militärische Kraft der kosakischen Söldner, die als Grenzwächter und Speer gegen die Krim-Tataren vorgingen. Andererseits waren die praktisch unabhängigen Kosaken ein Unruheherd, der mit seiner quasi egalitären Ordnung die leibeigenen Bauern aus Sicht der Adeligen auf dumme Gedanken bringen könnte. Diese Sorge erwies sich als nicht ganz unberechtigt. Im Jahr 1648 entlud sich nämlich die Unzufriedenheit der Bauern in einem der größten Volksaufstände der osteuropäischen Geschichte. Unter der Führung des Hetman Bohdan Khmelnytsky ging es gegen die Elite. Polnische Adlige, Verwalter, katholische Priester und Juden, die von den ukrainischen Bauern als Steuereintreiber und direkte Repräsentanten des Adels gesehen wurden, kamen ums Leben. In den Chroniken dieser Jahre wird von fürchterlichen Grausamkeiten der orthodoxen Bauernbevölkerung besonders gegen die Juden berichtet. Mindestens 20.000 von ihnen dürften in den Jahren des Aufstands ermordet worden sein. Diese Tötungen gelten als das erste große Judenmassaker in der Geschichte Osteuropas. In der Versammlung von Perejaslav von 1654 verbündeten sich die Kosaken mit dem Moskauer Reich. Es war eine Allianz, die aus Sicht Russlands später immer als Wiedervereinigung der Ukraine mit Russland interpretiert wurde. Die Ukrainer seien vom Joch Polen-Litauens befreit und die staatliche Trennung, die das gemeinsame Volk der Ukrainer und Russen trennte, sei aufgehoben worden. Viele Ukrainer sehen das anders. Für sie gilt der Hetman Bohdan Khmelnytsky als schillernder Kämpfer für die Freiheit der Ukrainer, weshalb auch die spätere Nationalbewegung immer wieder versucht, an kosakische Traditionen anzuknüpfen. Im Geschichtsbild der Polen wiederum gelten die Kosaken als destruktives Element. Denn sie stürzten mit ihrem Befreiungskampf das Königreich Polen-Litauen in eine schwere Krise. Die Ukraine war nun zweigeteilt und das linksufrige Gebiet des Dnjepr an das Moskauer Reich und den Zaren verloren. Die Epoche des Hetmanats ist also ein Paradebeispiel dafür, wie, je nach Blickwinkel, unterschiedliche Lesarten der Geschichte auch Jahrhunderte später noch heftige Emotionen wecken können und politisiert werden. Die Geschichte der Ukraine geht, man muss es so sagen, blutig weiter. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gehörten die Gebiete westlich des Dnjepr zum Königreich Polen-Litauen. In den sogenannten Haidamaken-Aufständen von 1734 und 1750 taten sich dort nun ukrainische Bauern und Kosaken zusammen, um gegen polnische Gutsbesitzer, ihre jüdischen Verwalter und gegen den römisch-katholischen Klerus zu rebellieren. In die ukrainische Volksdichtung sind die Haidamaken als Partisanen, als edle Verteidiger des Volkes und des orthodoxen Glaubens eingegangen. Bei den Polen hingegen galten sie als Gesetzlose. In jedem Fall zeigten die Aufstände der Haidamaken, dass die polnische Adelsrepublik instabil geworden war. Mit der polnischen Teilung von 1793 fiel jetzt auch die rechtsufrige Ukraine an das Russische Reich. Damit kam eine mancherorts 200-jährige, mancherorts sogar 400-jährige Zugehörigkeit weiter Teile der Ukraine zu Polen-Litauen an ihr Ende. Diese Zugehörigkeit zu Polen ist von der ukrainischen Nationalbewegung rückblickend kritisch bewertet worden. Das ukrainische Volk sei von den Polen, so heißt es, unterdrückt worden. Andere Stimmen betonen hingegen, dass die polnische Adelsrepublik auch Vorteile mit sich brachte. Das Stadtrecht zum Beispiel und die lateinisch-westlich geprägte Kultur des Humanismus. Schauen wir jetzt aber nicht nach hinten, sondern nach vorne. Zum Ende des 18. Jahrhunderts entstanden in ganz Europa nationale Bewegungen. Auch bei den Ukrainern begannen sich einzelne Persönlichkeiten für die ukrainische Sprache und Kultur zu interessieren. Als Auftakt dieser Bewegung gilt das erste Werk in ukrainischer Umgangssprache, die Eneida von Iwan Kotliarewski. Auch ein anderer Dichter, der etwas später lebte, stand für die nationalkulturelle Erweckung. Der aus der Kiewer Region stammende Taras Schewtschenko. In seinen romantischen Balladen schrieb er, der als Sohn eines leibeigenen Bauern geboren worden war, über die Ukrainer und die Kosaken und wurde dadurch zum Nationaldichter. Doch diese erste zarte ukrainische Nationalbewegung sollte von Russland im Keim erstickt werden. Schewtschenko wurde, ebenso wie andere Mitglieder der revolutionär ausgerichteten ukrainischen Organisation Bruderschaft der Heiligen Kyrill und Method, verhaftet. Und so sollte es weitergehen. Auch in den nächsten aufkeimenden Wellen der nationalen Bewegung verbot Moskau kurzerhand ukrainischsprachige Schriften und den Unterricht in ukrainischer Sprache. Wie die Belarussen und die Litauer sollten auch die Ukrainer russifiziert werden. Das war auch einigermaßen erfolgreich. In allen großen Städten der Ukraine stellten Nicht-Ukrainer die Bevölkerungsmehrheit. Im zu Russland gehörigen Teil der Ukraine konnte die ukrainische Nationalbewegung bis zum Ersten Weltkrieg nicht zu einer Massenbewegung werden. In Galizien hingegen, das dem Habsburger Reich angehörte, gründete sich im Jahr 1890 die erste ukrainische politische Partei. Intellektuelle erhoben erstmals die Forderung nach einer unabhängigen Ukraine. Und die ukrainische Nationalbewegung wurde in Galizien zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Massenbewegung. Im Gegensatz zu den meisten anderen europäischen Völkern fehlte den Ukrainern aber ein größerer ethnisch geschlossener Siedlungskern. Die Bevölkerung der Ukraine war ethnisch bunt gemischt und in den Städten stellten, wie gesagt, Nicht-Ukrainer die Bevölkerungsmehrheit. Es war keine nationalstaatliche, sondern eine polyethnische Welt mit einem Nebeneinander von Sprachen, Religionen und Kulturen. Die sozialen, religiösen und ethnischen Spannungen waren groß. Es herrschte Armut und vielerorts Verzweiflung. Man sollte diese Zeit also nicht idealisieren. Aber was mit dem Ersten Weltkrieg, dem Sowjetkommunismus und dem Zweiten Weltkrieg über die Ukraine hereinbrach, brachte dann noch einmal viel mehr Leid mit sich. Das macht vielleicht verständlicher, warum heute viele Menschen in der Ukraine trotz allem mit einem romantisch verklärten Blick auf diese Epoche schauen. Ungeheure Zerstörung, unzählige Tote und noch mehr wirtschaftliche Not. So lässt sich der Effekt des Ersten Weltkrieges auf die Ukraine zusammenfassen. Klingt nach den Folgen des Krieges überall, findest du? Ja, aber die Ukraine traf es besonders schwer. Zum einen dauerte der Krieg hier nicht bis 1918, sondern bis 1920, also ganze 6 Jahre lang. Zum anderen geriet die Ukraine zwischen die Fronten der Großmächte. Und das nicht nur im übertragenen Sinne. Ukrainer kämpften direkt gegeneinander. Die Ruthener, also Ukrainer aus dem äußersten Westen, kämpften in den Uniformen Österreichs. Sie trafen dabei auf ihre Landsleute in russischen Uniformen. Der Zusammenbruch der russischen Autokratie in der Februarrevolution von 1917 brachte eine Liberalisierung, die allen russischen Bürgern neue Grundrechte und Freiheiten zusprach. Die nun eingesetzte provisorische Regierung Russlands hielt aber am Ideal des vermeintlich unteilbaren Russlands fest. Dennoch nutzten nationale Kräfte in der Ukraine diese Zeit und errichteten in Kiew den ukrainischen Zentralrat, eine Art Vorparlament. Diese sogenannte Rada erklärte am 10. Juni 1917 die Autonomie der Ukraine. Kurze Zeit später sollte auf dem Gebiet der Ukraine gewissermaßen jeder gegen jeden kämpfen. Deutschland und Österreich-Ungarn beuteten die Ukraine als Getreidelieferant aus, der sie mit Brot versorgen sollte. Die Ukraine wurde außerdem zu einem Hauptschauplatz des russischen Bürgerkriegs. Hier kämpften Bolschewiki und Antirevolutionäre, sogenannte weiße Truppen, gegeneinander. Auch die Alliierten griffen 1918 ein. Für sie war die Ukraine ebenfalls keine eigenständige Nation. Ihr Ziel war der Sturz der Bolschewisten und die Rückkehr zum alten Regime, auch als Gegengewicht zu Deutschland. Deshalb unterstützten sie die weißen Truppen. Außerdem gab es noch Bauernformationen, die unter Kosaken für ihre eigenen Ziele kämpften. Chaos, Blutvergießen und in weiten Teilen einfach nur Anarchie. Der Nationalstaat hatte so keine Chance. Die jüdische Bevölkerung hatte indes unter einer Welle von Pogromen zu leiden. Mindestens 40.000 Juden wurden getötet. Wer die Verantwortung für diese schrecklichen Massenmorde trägt, ist umstritten. Die ukrainische Geschichtsforschung macht Gruppen der Weißen Armee, also des konservativen Russland, für die Tötung verantwortlich. Aus jüdischer Sicht waren hingegen die Truppen der ukrainischen Nationalbewegung schuldig. Zwar war die ukrainische Regierung nicht antisemitisch, sie hatte aber ihre Truppen nicht unter Kontrolle. Die Pogrome werfen deshalb einen großen Schatten auf die Befreiungsbewegung der Ukraine. 1920 gelang es den Bolschewiki, den Großteil der Ukraine unter ihre Herrschaft zu bringen. Den Russen und Juden, aber auch den vom Krieg erschöpften Bauern, erschien die Rote Herrschaft dann als das kleinere Übel im Vergleich zur Herrschaft Polens oder der reaktionären Weißen. Die Ukraine war nach 6 Jahren Krieg ausgeblutet. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Nach Kriegsende kam es in der Ukraine zu einer Hungersnot, die Hunderttausende, im Süden Russlands sogar Millionen Tote kostete. Insofern war die Priorität der Bolschewiki gezwungenermaßen, die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Der Aufbau des Sozialismus sollte auch über die Förderung der nationalen Sprachen und Kulturen innerhalb der Sowjetunion stattfinden. Wichtige Positionen sollten mit treuen einheimischen Kräften besetzt werden. Auch wenn das mehr Freiheit und eine gewisse Ukrainisierung bedeutete, war eines immer klar. Die Ukraine war kein souveräner Staat, sondern Teil eines föderativen Bundesstaates. Wenn es um Außenpolitik, Verteidigung, Wirtschaftsplanung oder politische Kontrolle ging, entschied die Zentrale in Moskau. Ein entscheidender Eingriff war die Zwangskollektivierung der Bauern, die Stalin im Jahr 1929 begann. Diese Zwangskollektivierung wurde in der Ukraine mit besonderer Brutalität durchgesetzt. Die ukrainischen Bauern leisteten Widerstand, sabotierten Getreidelieferungen oder schlachteten ihr Vieh. Als nach 2 Missernten nicht nur die Getreidevorräte, sondern auch noch das Saatgut für das Folgejahr abgegeben werden musste, war das nächste Trauma vorprogrammiert. Es folgte eine schreckliche Hungersnot, die in den Jahren 1932 und 1933 in der Ukraine 3 bis 4 Millionen Menschen das Leben kostete. Die Moskauer Regierung leugnete die Hungersnot einfach. Dass die Zwangsabgaben sogar noch erhöht und die Grenze zu Russland für die hungernde Bevölkerung abgeriegelt wurde, ließ die Vermutung aufkommen, dass Stalin die ukrainische Nation gezielt treffen und das Volk dezimieren wollte. Diese schreckliche Hungersnot, der sogenannte Holodomor, gilt heute in der Ukraine als Genozid. Ob es nun bewusster Völkermord war oder schlicht und ergreifend Unbarmherzigkeit, Fakt ist, dass es Millionen Tote gab. Außerdem ließ Stalin in gezielten sogenannten Säuberungsaktionen nahezu die gesamte Elite der Ukraine und die politischen Kräfte des früheren ukrainischen Nationalstaates beseitigen. Von 102 Mitgliedern des ukrainischen Zentralkomitees lebten 1939 nur noch 3 in Freiheit und wenig mehr als 3 in Straflagern. Der Rest? Tot. Die Fortschritte der ukrainischen Nationsbildung waren also zum größten Teil rückgängig gemacht worden. Das Gefühl, mehr als andere Völker unter Stalin und dem Sowjetkommunismus gelitten zu haben, ist bis heute im ukrainischen Nationalbewusstsein verankert. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Die Situation der Ukrainer in der Sowjetunion der 30er Jahre war so katastrophal gewesen, dass sich viele Ukrainer vom Einmarsch der deutschen und rumänischen Truppen, die bis zum November 1941 praktisch das gesamte Gebiet der Ukraine besetzt hielten, eine Verbesserung ihrer Lage erhofften. Aber der Feind deines Feindes ist ja noch nicht automatisch dein Freund. Das mussten die Ukrainer ebenfalls schmerzhaft erfahren. Deutschland dachte gar nicht daran, die Ukraine als Partnerin zu sehen. Vielmehr war ihr die Rolle einer Kolonie zugedacht, die für die deutsche Kriegswirtschaft gnadenlos ausgebeutet werden sollte. Am meisten litten die Juden unter der nationalsozialistischen Besetzung. Symbol für die Barbarei der deutschen Eroberer war die Erschießung von über 30.000 Juden in der Schlucht von Babin Jar in Kiew. Den Ukrainern wurde im Nachhinein immer wieder Kollaboration mit den deutschen Besatzern vorgeworfen. Und diese Kollaborateure gab es auch. Aus Not, genauso wie aus Überzeugung. Aber die überwiegende Mehrheit der Ukrainer wirkte nicht am Terror mit. Auch sie hatte unter der deutschen Besatzung zu leiden. Die Ukrainer deshalb als Antisemiten zu bezeichnen, wäre eine ungerechte Verallgemeinerung. Die Rückeroberung durch die Rote Armee ging im August 1943 von Charkiw los und setzte sich bis zum Oktober 1944 fort. Dann waren alle von Ukrainern bewohnten Gebiete wieder unter sowjetischer Herrschaft. Auf dem Rückzug zerstörten die Deutschen Industrieanlagen, deportierten Menschen und machten sie zu Zwangsarbeitern. Zahlreiche Ukrainer flohen aber auch vor den sowjetischen Truppen in den Westen. Als der Krieg 1945 vorüber war, lag die Ukraine in Schutt und Asche. Einmal mehr war das Land der Hauptschauplatz eines großen Krieges gewesen. Nur noch 19% der Industrieanlagen waren intakt. Die Städte lagen in Trümmern und schätzungsweise 6 bis 8 Millionen Menschen waren gestorben. Der blanke Horror. Zählt man dann noch die Toten der sogenannten Säuberungen hinzu und die Opfer von Terror und Hungersnöten, dann sind in der Ukraine zwischen 1930 und 1941 schätzungsweise 12 bis 14 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein winziger Hauch von Lichtblick? Eine kleine positive Note? Der Zweite Weltkrieg brachte erstmals die Vereinigung fast aller Ukrainer aus Ost und West in einem Staat, nämlich in der Sowjetunion. Wie es ihnen während der Zeit des Spätstalinismus und danach erging, darum geht es im nächsten Blink. Mit dem Tod Stalins ging das Ausmaß an Repressionen, denen die Ukrainer ausgesetzt waren, spürbar zurück. Schon bald waren die Führungspositionen in der Ukraine wieder mit Einheimischen besetzt. Es gab zwar Tabuthemen wie den Holodomor, und die Ukraine war auch kein gleichberechtigter Partner, vielmehr sah man in Russland die Ukrainer als kleinen Bruder an, den man dementsprechend auch bevormunden konnte. Aber immerhin, es hatte ein politisches Tauwetter eingesetzt. Zugeständnisse an Bauern, die auf privaten Grundstücken eigenständig wirtschaften durften, und die Verbesserung der Lebensstandards halfen enorm. Nationale Bestrebungen wurden aber nicht toleriert. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre verschaffte sich die ukrainische Oppositionsbewegung zunehmend Gehör. Sie protestierte gegen die zunehmende Russifizierung, zum Beispiel gegen den nun obligatorischen Russischunterricht. Doch viele der Oppositionellen wurden verhaftet und ins Straflager geschickt. Die Vertuschung der Katastrophe im Kernkraftwerk von Tschernobyl, Massenstreiks von Bergleuten, zunehmend offener diskutierter Tabus wie die Hungersnot von 1932, 1933 und die Entdeckung von Massengräbern aus der Stalinzeit, all das waren Faktoren, die bewirkten, dass sich oppositionelle Gruppen zusammentaten und die Nationalbewegung der Ukraine wieder an Fahrtwind aufnahm. Die blau-gelbe Nationalfahne der Volksrepublik sah man nun immer öfter. Gleichzeitig verlor die Kommunistische Partei der Sowjetunion ihr Monopol. Nun ging es Schlag auf Schlag. Im Juli 1990 erklärte der Oberste Rat der Ukraine die Souveränität, was zwar noch nicht die Unabhängigkeit bedeutete, aber ein wichtiger Schritt in diese Richtung war. Einige Monate später wurde die politische Existenz der Ukraine erstmals offiziell von Russland anerkannt. Und im August 1991 war es dann soweit. Eine zunehmend selbstbewusste Ukraine verkündete die vollständige Unabhängigkeit. Es war kaum zu glauben. Nach all dem Blutvergießen in der Geschichte, nach all den schrecklichen Auseinandersetzungen, erreichten die Ukrainer die Unabhängigkeit rasch und fast kampflos. An die Stelle von 7 Jahrzehnten autoritärer Parteidiktatur sollte nun ein Rechtsstaat mit einer parlamentarischen Demokratie treten. Auf eine demokratische Tradition konnte man nicht zurückgreifen. Sieht man mal von der kurzen Periode des ersten Nationalstaates 1917 bis 1920 und den parlamentarischen Erfahrungen der Westukrainer unter österreichischer und polnischer Herrschaft ab. Da verwundert es vielleicht nicht, dass der Weg zu einer parlamentarischen Demokratie steinig und auch von Rückschlägen geprägt war. Dennoch war der Drang nach Demokratie mittlerweile tief in der Gesellschaft verankert. Und genau darum geht's im letzten Link. Es ist Wahlkampf im Jahr 2004. Die Ukraine soll einen neuen Präsidenten wählen. Aussichtsreichster Kandidat? Der charismatische Viktor Juschtschenko. Er tritt gegen den von führenden Politikern und Oligarchen gestützten Ministerpräsidenten Viktor Janukowitsch an, der die bisherige Politik der Elite fortsetzen soll. Er spricht schlecht Ukrainisch, wurde als junger Mann wegen Gewaltdelikten verurteilt und kann auf seinem Wahlkampf nicht überzeugen. Ganz anders Juschtschenko, Der steht für die Kräfte der Erneuerung, ist ukrainischer Muttersprachler und tritt als besorgter Familienvater auf. Seine Anhänger tragen orangefarbene Schals und Flaggen. Als der Wahlkampf ins Finale geht, trifft sich Juschtschenko mit dem Chef des Sicherheitsdienstes zu einem Abendessen. Doch die Suppe ist vergiftet. Also, das ist jetzt keine Metapher. Die Suppe ist wirklich vergiftet. Wie sich später herausstellt, wurde ihr Dioxin beigemischt, wie es nur in speziellen Labors hergestellt werden kann. Juschtschenkos Leben hängt am seidenen Faden. In aller Eile wird er zur Behandlung nach Wien ausgeflogen. Er überlebt, kehrt jedoch mit Narben an Gesicht und Körper zurück. Wer den Anschlag ausübte, wurde nie geklärt. Aber Juschtschenkos Anhänger sehen ihn nun als Märtyrer, dessen Siegeschancen nun sogar noch gewachsen sind. Umso weniger trauen sie ihren Augen, als sie die Ergebnisse der alles entscheidenden Stichwahl sehen. Demnach soll Juschtschenko mit 46-49% gegen Janukowitsch verloren haben. Umfragen hatten aber eine klare Mehrheit für Juschtschenko vorhergesagt. Und haben wirklich 100% der Wähler in Donetsk für Janukowitsch gestimmt? Die Sache stinkt zum Himmel. Die Manipulation der Präsidentenwahl treibt die Menschen auf die Straße. Schon am Morgen danach demonstrieren 200.000 auf dem zentralen Unabhängigkeitsplatz, dem Platz, der als Maidan bezeichnet wird. An den folgenden Tagen sind es regelmäßig über 1 Million Menschen. Immer mit dabei Julia Timoschenko. Die beliebte Politikerin mit ihrem zum Markenzeichen gewordenen blonden Haarkranz wird zum Gesicht der Proteste. Nachdem eine neue Stichwahl unter regulären Bedingungen von Juschtschenko gewonnen wird, wird Timoschenko Ministerpräsidentin. Die Ukrainer hatten mit der Orangen Revolution eine ganz entscheidende und neue Erfahrung gemacht. Sie waren nicht machtlos und in der Lage, die Demokratie zu verteidigen. Umso frustrierender war es für viele Ukrainer, zuzusehen, wie sich die Regierung der Orangen danach gegenseitig zerfleischte und ihr Vertrauen verspielte. Innerhalb der folgenden 5 Jahre fanden 3 Parlamentswahlen statt. Gab es 5 Regierungen und nicht selten Schlägereien im Parlament. 2010 gewann ausgerechnet Janukowitsch, der 2004 die gefälschte Stichwahl initiiert hatte, die Präsidentschaftswahlen. Dieses Mal ganz regulär. Und er rechnete mit seinen politischen Gegnern ab. Julia Timoschenko kam wegen vermeintlicher Veruntreuung von Geldern ins Gefängnis. Eine Verurteilung, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als willkürlich und rechtswidrig rügte. Präsident Janukowitsch nahm sich das Russland Putins zum Vorbild und die Beziehungen waren so eng, dass er Ende 2013 auf Druck Moskaus in letzter Minute ein Assoziierungsabkommen mit der EU platzen ließ. Das war der Auftakt einer neuen Volksbewegung, die sich für engere Anbindung an Europa stark machte und von dem Gemauschel der Janukowitsch-Regierung genug hatte. Auf die Proteste auf dem Maidan, die man kurz Euromaidan nannte, wurde zum Teil brutal reagiert. Allein im Februar starben 80 Demonstrierende, zum Teil durch Scharfschützen. Und dennoch harrten die Menschen bei eisiger Kälte aus. Janukowitsch hatte sich durch die Eskalation der Gewalt auch seinen letzten Rückhalt verspielt. Er floh Ende Februar nach Russland. In Russland interpretierte man den Euromaidan als einen Umsturzversuch, der vom Westen und von Faschisten gesteuert wurde. Der Machtwechsel in Kiew sorgte für die sofortige Wiederbelebung des Separatismus auf der Krim, die historisch eng mit Russland verbunden war. Hier stellten ethnische Russen die Mehrheit der Bevölkerung und hier landeten Ende Februar auch die grünen Männchen. Nein, nicht vom Mars. Es waren Soldaten ohne Rang und Hoheitsabzeichen. Sie besetzten den Flughafen und Einrichtungen der ukrainischen Armee. Es handelte sich um russische Soldaten, die dann mit örtlichen Bürgerwehren und Separatisten gemeinsame Sache machten, um den Anschein zu erwecken, dass die Abspaltung der Krim von der dortigen Bevölkerung ausgegangen sei. Es ist wahrscheinlich, dass eine Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich den dann folgenden Anschluss an Russland befürwortete. Dennoch vollzog Russland mit der Annexion der Krim einen Bruch des Völkerrechts und mehrere andere Abkommen. Zudem verschärfte es die bewaffneten Auseinandersetzungen im Donbass zwischen von Russland unterstützten Separatisten und Regierungstruppen. Die größte Tragik dieser Entwicklung liegt darin, dass in Europa wieder ein Konflikt entbrannte, bei dem das zumindest weitgehend friedliche Zusammenleben von Ukrainern und Russen gefährdet ist. Auf der blutgetränkten Erde der Ukraine wurde einmal mehr Blut vergossen. Und in Westeuropa wurde einmal mehr kaum zur Kenntnis genommen, was im Osten Europas passiert und warum. Und damit sind wir am Ende dieser Blinks, die, wie zu Beginn gesagt, nur bis ins Jahr 2018 reichen. Sie beschreiben die wechselvolle Geschichte eines bemerkenswerten Landes. Wir hoffen, dass du einiges gelernt hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.